schönen guten Tag. Heute müsst ihr mal wieder mit mir Vorlieb nehmen. Professor Reis ist mal wieder auf Reisen. Aber nächste Woche zur letzten Runde wird er dann auch wieder dabei sein. Und dann wird er auch was zu den Ergebnissen von der Lehrevaluation sagen. Wenn ihr euch die schon mal angucken wollt, die stehen auf der Webseite der Fakultät verlinkt. Und dann könnt ihr euch das ja schon mal angucken. Wie gesagt, eine Auswertung dazu macht dann halt Professor Heiß nächste Woche in der Vorlesung. Ja, was machen wir heute? Oder erstmal, was habt ihr denn letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir das Kapitel Scheduling beendet. Die ganzen Fragestellungen, wie kann ich halt, in welcher Reihenfolge führe ich irgendwelche Jobs aus? Ich glaube, der Bruch war ungefähr bei diesen Round-Robin-Verfahren, die halt immer wieder Zeitscheiben verteilen und wenn die Zeitscheibe abgelaufen ist, ist der nächste dran. Und dann ging der Hauptteil der Vorlesung über halt Echtzeit-Scheduling-Verfahren, also wie kriege ich es denn hin, dass ich auch irgendwelche Garantien geben kann, dass auch wirklich jeder genügend Rechenzeit abbekommt oder halt in einer vorgeschriebenen Zeit auch drankommt und den Airbag auslösen kann, wenn es denn jetzt passiert ist. Genau, so, jetzt haben wir halt Prozesse eingeteilt auf unseren Prozessor und jetzt wollen wir uns als letztes noch angucken, wie Prozesse miteinander reden können. Halt Prozessinterkommunikation oder Interprozesskommunikation, so rum. Die Frage halt, wie können jetzt zwei Prozesse miteinander reden? Bisher hatten wir immer so ein Modell gehabt, dass wir irgendwie sich überlappende Bereiche hatten und dann die Prozesse damit automatisch Daten ausgetauscht haben. Das ist das, was wir hier unten haben. Welche nehme ich denn? Andersrum. Das hier unten. So waren jetzt bisher immer unsere Programmiermodelle. Wir hatten halt irgendwie zwei Prozesse oder gar zwei Threads, die im selben Prozess liefen. Die hatten halt irgendwelchen gemeinsamen Speicher. Den haben sie irgendwie koordiniert verwendet. Wir mussten uns halt auch um die Koordination kümmern, dass immer wenn einer schreibt, der andere nicht schreiben darf und so weiter, damit das nicht schief geht. Und jetzt wollen wir uns angucken, also hier ist ja der Nachteil, hier hat man jetzt ja nicht wirklich irgendwie eine ernsthafte Kommunikationsbeziehung. Also der Programmierer muss sich ja quasi um alles kümmern. Wenn man ein bisschen was mit dem Synchronisieren falsch macht, schon klappt es nicht und man muss halt überlegen, wie man das Ganze bastelt. Am Ende werden wir nachher sehen, dass die Sachen, die wir da beim Yeti gebaut haben, nämlich schon ziemlich dicht hier hingehen, nämlich das, was man wirklich Kommunikation nennt, wo man wirklich einen identifizierbaren Sender hat. Der Sender schickt aus seinem Adressbereich irgendwie eine Information in den Adressbereich von dem anderen, von dem Empfänger. Und das sind halt wirklich zwei explizite Operationen. Beide wissen, der eine sagt, wenn ich Sende sage, nur dann kommt der andere an meine Informationen ran. Und wenn ich Empfangen sage auf der anderen Seite, dann nur dann bekomme ich Informationen, ändert mir irgendeiner was in meinem Speicherbereich. Die beiden Sachen unterscheidet man halt eben ganz strikt von den Begriffen her, einerseits Kommunikation, wo man halt wirklich so eine Sender-Empfänger-Beziehung hat und Kooperation, wo man halt eben irgendwie zusammen an demselben Stückchen Speicher hin und her arbeitet. Genau, wie sich jetzt so zeitliche Aspekte da berücksichtigen, hatten wir uns ja bei der Kooperation schon angeguckt, also dass wir da irgendwie so Syncs machen können, Synchronisationsobjekte und mit Blockvariablen dafür sorgen, dass halt irgendwie wirklich immer nur einer drauf rumschreiben darf und ähnliches. Und bei der Kommunikation werden wir uns das jetzt mal auch noch angucken, wie man denn da dafür sorgen kann, dass wir dann immer zur richtigen Zeit an unsere Informationen rankommen. So, jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Modell zum Kommunizieren. Das nennt sich ein Kanal. Ein Kanalobjekt ist eigentlich relativ einfach. Ich habe halt hier so ein Objekt und dazu zwei passende Funktionen, die angeboten werden. Als Betriebssystemfunktion nehme ich einmal senden, einmal empfangen. Und die Funktionen funktionieren eigentlich relativ einfach. Wir übergeben halt immer jeweils einen Pointer auf das Kanalobjekt und dann halt entweder hier eine Adresse von der Nachricht, die ich verschicken will, oder die Nachricht selber, je nachdem, wie halt die API aussieht. Und auf der anderen Seite üblicherweise übergebe ich eine Adresse, wo ich dann die Nachricht hinhaben möchte. Oder man könnte es halt auch so machen, dass das Ding hier als Rückgabewert die Nachricht enthält, wenn die Nachricht halt klein genug ist. Wir wollen jetzt erstmal im einfachsten Fall davon ausgehen, dass es immer jeweils hier Adressen sind. Einmal halt eine Adresse auf den Bereich, wo die Nachricht herkommt und einmal eine Adresse, wo die Nachricht nachher hingehen will. Das ist jetzt eigentlich schon ein Kanal. Also einen Kanal brauchen wir nicht viel. Wir müssen uns jetzt auch noch in dem Kanalobjekt selber Speicherstellen merken, nämlich je nachdem, wer als Erster kommt, das gucken wir uns mal gleich an, welche Speicherstellen wir da drinnen brauchen. Aber an sich ist so ein Kanalobjekt nicht viel. Man braucht ein paar Adressen drinnen. Und halt diese beiden Operationen und fertig ist unser Kanal. Und schon können zwei Prozesse miteinander reden, ohne dass sie sich gegenseitig den Adressraum freigeben müssen, wie wir es ja bisher bei der Koordination hatten. So, Genau, ich hatte ja schon gesagt, die Frage ist, was jetzt ganz genau im Kanal drin stehen muss, hängt ein bisschen davon ab, wer als erstes da ist. Am Ende gibt es da zwei Möglichkeiten, also entweder der Sender ruft als erstes die Sendeoperation auf und dann der Empfänger die Empfangsoperation. Das ist dann ganz logisch, dann muss natürlich irgendwie die Nachricht in dem Kanal gespeichert werden. Ja, der Sender ruft Senden auf, dann wird die Nachricht in den Kanal kopiert, der Sender ist damit fertig, dann kommt der Empfänger, ruft Empfangen auf, kopiert die Nachricht aus dem Kanal in seinen Speicher, den er haben will und ist damit auch fertig und alle sind glücklich. Im umgekehrten Fall wird die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Der Empfänger sagt jetzt, okay, ich möchte was haben. Hat er seine Adresse angegeben, wo er es hinhaben möchte? Also was machen wir? Wir heben uns einfach die Adresse auf, wo er das, die Nachricht hinhaben möchte. Und wenn dann jetzt später einer eine Sendeoperation aufruft, gucken wir halt in unserem Kanal nach, stellen fest, oder es steht schon eine Adresse, eine Zieladresse. Also kopieren wir die Nachricht direkt in diese Zieladresse und schon hat der Empfänger sie bekommen. Also insgesamt, wenn wir sozusagen beide Fälle vorsehen wollen, müssen wir halt am Ende zwei Pointer vorhalten. Ein Pointer für die Nachricht, wenn halt der Sender als erstes kommt und ein Pointer für den Zielbereich von der Nachricht, wenn der Empfänger als erstes kommt. Für den ersten Teil können wir uns auch richtig Platz lassen für die Nachricht selber. Macht sich ein bisschen besser, dann kann der Sender, wenn er die Nachricht abgeliefert hat, mit dem Speicherbereich wieder was anderes machen. Im jetzigen Modell ist es ja so, wenn er halt nur einen Pointer übergibt, muss er halt aufpassen, dass der Speicherbereich so lange unverändert bleibt, bis dann wirklich die Nachricht transferiert wurde, bis beim Empfänger angekommen ist. Also insofern ist es eigentlich schon recht hilfreich, sich im Kanal selber die Nachricht zu speichern. So, das ist jetzt nochmal in Bildern, was ich gerade gesagt hatte. Also wir haben einerseits die Variante, der Sender kommt zuerst, dann hinterlegen wir halt die Quelladresse in unserem Kanalobjekt und wenn dann der Empfänger kommt, nimmt er sich die raus oder nimmt sich die Quelladresse raus und kann dann halt die Nachricht lesen oder umgekehrt, wenn der Empfänger als erstes kam, dann hinterlegt er halt die Zieladresse und wenn dann der Sender kommt, nimmt er sich die Zieladresse, kopiert sich die Nachricht dahin und fertig ist das Ganze. So, ja, wie kann das Ganze schon jetzt funktionieren? Ich hatte es jetzt ja mal schon skizziert. Wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, also entweder wir packen die Nachricht selber in den Kanal, dann sieht das Ganze so aus, also der Sender, wenn er denn der Erste ist, kopiert die Nachricht in den Kanal rein und aus dem Kanal wird sie dann nachher zum Empfänger rüber kopiert. Hat halt wie gesagt den Vorteil, der Sender kann jetzt, wenn er dann jetzt fertig ist mit seiner Sendeoperation, mit dem Speicher, wo die Nachricht drin steht, wieder tun und lassen, was er will. Hat aber halt eben auch den Nachteil, dass wir hier einmal das Ding in den Kanal rein kopieren und dann hier drüben wieder raus kopieren. Also insofern haben wir hier zwei Kopieroperationen verbraucht, was halt bei einer größeren Nachricht schon deutlich Zeit kosten könnte. Und also einerseits Zeit kosten könnte und andererseits muss dann natürlich im Kanal auch genug Speicher vorhanden sein für die Nachricht. So, deswegen die andere Variante, dass der Sender halt eben nur seine Quelladresse hinterlegt, hat dann halt den Vorteil, dass wir nachher, wenn wir dann die Empfangsoperation machen, wenn der halt der Zweite ist oder auch wenn der halt hier seine Zieladresse schon hinterlegt hat, der jetzt die Sendeoperation macht, dass er dann direkt, zack, das Ding darüber kopiert, beziehungsweise ist ja dann nicht der Prozess, der es rüber kopiert, sondern er ist ja dann im Kernmodus, also im Betriebssystem drin. Insofern darf er dann halt eben auf beide Adressbereiche zugreifen und dann kann die Kopieroperation direkt ohne Zwischenschritt vorwärts gehen. Und ja, ganz klar der Vorteil, wir haben jetzt nur noch eine Kopieroperation, unser Kanalobjekt ist super klein, also sind am Ende nur zwei Adressen drin. Mit ein bisschen Tricksen kriegen wir es auch noch hin, dass wir da eigentlich nur eine Adresse brauchen und irgendwie noch ein Bit, um zu sagen, oh, das ist jetzt eine Ziel- oder eine Quelladresse. Aber ein Riesennachteil auf Senderseite ist, ich darf mit der Nachricht jetzt erstmal nichts machen, so lange, bis hier die Nachricht auch wirklich beim Empfänger angekommen ist, wovon ich ja bisher noch gar nichts weiß. Ne? Bisher habe ich ja einfach gesagt, hier ist meine Nachricht und der Empfänger hat sie dann irgendwann geholt. Aber das gucken wir uns auch gleich mal an, wie man das auch noch gelöst kriegt. Aber vorher noch eine dritte Variante. Das ist dann die Nullkopier-Variante. Die geht einfach davon aus, dass wir, ja, so eine schöne, tolle MMU haben, die halt eben auch Adressbereiche ineinander einblenden kann. Und dann machen wir einfach nichts weiter, als wenn der Sender sagt, okay, hier ist meine Nachricht an dem und dem Adressbereich. Und der Empfänger sagt jetzt hier, okay, ich hätte die gerne da und da hin. Und dann mappen wir einfach die beiden Adressbereiche übereinander. Also dass dann physikalisch dieselben Speicherzellen dahinter stehen, aber halt eben aus Sicht des Senders sein Adressbereich das ist und aus Sicht des Empfängers das halt sein Adressbereich ist und schon auf zauberhafte Weise ist halt das Datum beim Empfänger angekommen. Hat aber am Ende wieder denselben Nachteil wie hier oben. Ne? Der Sender darf dann natürlich in dem Speicherbereich nicht rumwirtschaften. Ansonsten würde er ja die Nachricht verändern. Kann man auch wieder als Feature verkaufen. Ne? Hat natürlich den Vorteil, dass der Sender die Nachricht dann halt eben auch noch nachträglich modifizieren kann, bis der Empfänger sie endlich abgeholt hat. Am Ende kommt man hier dann aber auch wieder schon fast auf so ein kooperatives Modell hinaus, weil man ja dann wieder beide am Ende auf denselben Speicherbereich zugreifen und sich dann auch noch ein bisschen abstimmen müssen, wer denn jetzt wann was mit dem Speicherbereich tun darf. So, jetzt gucken wir uns das mal in der Implementierung an. Am Ende ist das Ganze ja relativ trivial. Hat die Implementierung jetzt ja schon ein paar Mal skizziert. Also beides Mal ist es am Ende das Gleiche. Ich packe einfach die Adresse hier beim Empfangen, die Adresse vom Zielgebiet oder die Zieladresse für die Nachricht, die ich haben möchte, in den Kanal rein. Dann gucke ich nach, hat denn der Sender mir schon meine Nachricht hinterlegt? Also ist im Kanal schon eine Nachricht drin? Wenn ja, dann kopiere ich die einfach halt an meine Zieladresse und lösche dann halt die Nachricht und lösche halt eben auch die Zieladresse aus dem Kanalobjekt, damit das Kanalobjekt wieder leer, ne, und für eine neue Nachricht zu gebrauchen. Weil nein, terminiere ich halt einfach. Ne. Ich habe halt gesagt, wo ich es hinhaben möchte, kann jetzt terminieren und irgendwann wird die Nachricht auftauchen, nämlich dann, wenn auf der Seite, der jetzt hier Senden ausführt, wieder genau selber als erstes legt der halt hier die Nachricht ab. Genauso gut, wenn wir halt nicht Wertübergabe machen würden, sondern halt einfach nur einen Pointer übergeben würde, würde er halt den Pointer da hinterlassen. Guckt auch, war denn jetzt der Empfänger vor mir da? Wenn der noch nicht da war, dann höre ich einfach auf. Ne? Das heißt, also der Empfänger geht dann halt den Schritt durch und macht das Kopieren. Wenn der Empfänger vorher da war, dann hat er uns eine Adresse hinterlassen und nichts gemacht. Also müssen wir jetzt das Kopieren machen und löschen den Kanal und sind fertig mit der ganzen Operation. So, also insofern ist es gar nicht große Zauberei, so ein Kanalobjekt. Der Trick dabei ist dann halt eben, dass wir diese Grenzen vom Adressräumen dabei halt eben an einer definierten semantischen Ebene überschreiten. Nämlich wenn wir das halt hier am Ende diese Kopieroperation halt im Kernel-Modus machen, sodass wir dann auf beide Adressbereiche gleichzeitig zugreifen können und trotzdem halt beide Prozesse halt jeder ihren eigenen Adressbereich haben und sich nicht gegenseitig da irgendwo in ihrem Speicher drin rumschreiben müssen. So, jetzt das Ganze nochmal in Pseudo-C. Ich gehe jetzt nicht nochmal so im Detail drauf ein. Sieht am Ende ganz genauso aus wie das, was wir uns gerade als Ablaufdiagramm angeguckt haben. Jetzt kommen wir nämlich eigentlich eher mal zu dem anderen Problem, was ich bisher immer nur so nebenbei erwähnt hatte. War ja bei unserem Ablaufdiagramm, wenn jetzt der Empfänger gesagt hat, ich möchte was empfangen und keine Nachricht war da, dann hat er einfach seine Adresse hinterlegt und hat aufgehört. Das heißt also, der ganz normale Programmablauf ist weitergegangen, ohne dass der Empfänger jetzt wusste, ob nun eine Nachricht angekommen ist oder nicht. Irgendwann später, wenn dann mal der Sender soweit ist, eine Nachricht zu schreiben, hätte er die dann einfach in dem Adressbereich vom Empfänger geändert und auf zauberhafte Weise wäre die Nachricht da. Das ist das, was wir asynchrone Kommunikation nennen. Ne? Also keiner von den beiden weiß jeweils, wann der andere die passende Gegenoperation macht. Man sieht, ist natürlich sehr geschickt, sehr einfach. Ne? Die Implementierung waren ja nur wenige Zeilen. Hat halt eben aber auch den Nachteil, dass man eigentlich gerade so als Empfänger erwartet, dass wenn man jetzt die Empfangsoperation ausgeführt hat, auch wirklich eine Nachricht da ist und nicht, dass dann irgendwann mal später eine Nachricht ankommen will. Also man kann sich halt gerade dieses Asynchrone so ein bisschen vorstellen, nicht wie halt wirklich eine Empfangsoperation, sondern eher wie, ich hänge mal einen Briefkasten raus und irgendwann mal wird mir da einer einen Brief reinwerfen und ich bin halt selber dafür verantwortlich, öfter mal in dem Speicherbereich nachzugucken, oh, hat er sich jetzt mal geändert, ist da jetzt mal eine Nachricht da oder nicht, halt im ganz normalen Programmablauf. Genauso halt eben beim asynchronen Senden, ich als Sender, ich werfe halt den Brief weg und mir ist eigentlich egal, wann er jetzt ankommen wird, also wann der Empfänger ihn entgegennehmen wird, weil er jetzt aus meinem Sinne raus ist. Wie gesagt, bei der Pointerübergabe, bei der Referenzübergabe ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich ja schon wissen will, wann der Empfänger jetzt meine Nachricht bekommen hat und rüberkopiert hat, damit ich halt mit dem Speicherbereich wieder was machen kann oder ihn auch freigeben kann. Aber andererseits ist es beim Senden eigentlich schon der komfortablere Weg. So, das war jetzt der asynchrone Fall. Der synchrone Fall ist dann halt eben genau das Modell, dass ich so lange warte mit meiner Operation, bis der jeweilige Gegenüberpart fertig ist. Ne? Gerade beim Empfang kann man sich das ganz einfach vorstellen. Also wir hängen nicht einfach einen Briefkasten vor der Tür, sondern stellen es auch noch daneben. Und erst wenn ein Brief eingeworfen wurde, dann terminiert die Funktion und der normale Programmablauf geht weiter, wenn dann halt nämlich die Nachricht, die Information angekommen ist. Genau, also das kann man dann halt durch ganz einfach Blockieren des Prozesses machen und dann ist er halt so lange blockiert, bis eine Nachricht ankommt. Ja. Beim Senden genauso. Beim Senden kann man sich auch Fälle überlegen. Ne? Also gerade dieses typische, sag mir Bescheid, wenn irgendwie was passiert ist oder so. Ich möchte mich zum Beispiel sicher sein, dass eine Nachricht angekommen ist, eine Information auf der anderen Seite angekommen ist. Kann ich mir halt beim Senden genauso vorstellen, dass ich halt nicht einfach den Brief einwerfe und der wird schon irgendwann ankommen, sondern dass ich halt wirklich explizit wissen will, ich kann erst weitermachen, wenn ich weiß, dass der andere dieselbe Information hat, weil wir uns zum Beispiel gerade auf irgendeine Vorgehensweise oder sowas geeinigt haben. Insofern kann es dann halt auch ein asynchrones Senden, ein synchrones Senden gehen. So, kommen am Ende genau 4 Fälle raus. Und dann kommen wir jetzt nämlich auch genau zu der Frage, wie kann man das Ganze realisieren mit dem Warten am Ende? Ganz einfach, wenn man halt die High-Level-Konstrukte Signal und Wait benutzt, ne, die halt eben auch ganz normale Benutzerprozesse benutzen können, sieht das Ganze so aus. Erstmal hier der Standardfall, asynchron, beide wissen nichts voneinander. Der schickt, sagt halt einfach mal irgendwann das Senden, irgendwann der Empfänger nimmt die Nachricht oder auch nicht, ne, weiß man nichts. Beim Empfangen genauso, der sagt einfach, hier kannst du die Nachricht ablegen und irgendwann später wird da die Nachricht auftauchen oder eben auch nicht, wenn niemand eine Sendeoperation jemals aufrufen wird. Dann hier der Fall, wir haben asynchrones Senden und synchrones Empfangen. Also es ist ehrlich gesagt der häufigste Fall, nämlich die Sache beim Senden interessiert mich ja nicht wirklich, ob jetzt jemand die Nachricht empfangen wird und wann er sie empfangen wird, sondern ich feuere die Nachricht einfach ab und der auf der anderen Seite, den interessiert natürlich schon, ob er jetzt weitermachen kann, weil er zum Beispiel von der Information in der Nachricht jetzt abhängt und das weitere Arbeiten halt eben von der Nachricht abhängt. Das kann man dann halt durch ein ganz einfaches Signal-Wait realisieren, also der ruft halt Wait auf, wenn keine Nachricht da ist, ne? Und der ruft halt einfach ein Signal immer jeweils auf, was dann notfalls verpufft, wenn gerade keiner wartet und wenn der halt später kommt, würde der einfach die Nachricht aus dem Kanal rausnehmen. So, den umgekehrten Fall kann man sich auch vorstellen, dass ich halt ein synchrones Senden habe, also dass mir als Sender das halt sehr wichtig ist, dass die Nachricht angekommen ist, mir als Empfänger aber eigentlich nicht so ganz wichtig ist, wann die Nachricht kommt. Bauen wir uns halt einfach das Signal Wait andersrum. Und dann haben wir nochmal den Rendezvous-Fall. Der ist jetzt auch nicht so selten. Also möchte ich als Sender und Empfänger wissen, wann die Nachricht jeweils übermittelt wurde. Als Sender möchte ich erst weiterarbeiten, wenn ich mir sicher bin, dass er auf der anderen Seite die empfangen hat. Und als Empfänger kann ich erst weitermachen, wenn ich auch wirklich eine Nachricht habe zum Verarbeiten. Kann man dann halt einfach durch so ein Signal Wait überkreuz, was wir uns ja auch schon als bei der Synchronisation angeguckt haben. Haben wir uns da, glaube ich, auch so Rendezvous genannt, diese Kombination. An dem Punkt Rendezvous deswegen, weil halt eben diese beiden Prozesse, egal in welcher Reihenfolge sie abgearbeitet waren, ab diesem Moment werden sie beide halt gleichzeitig hier weitergehen und dann zumindest ein Stückchen exakt parallel arbeiten. Ja, das sind dann die 4 Fälle, die man da unterscheiden kann. Ganz wichtig dabei ist halt noch was, wir haben hier dieses asynchrone Empfangen hier, die beiden. Das findet man halt in der Literatur, ist das asynchron. Asynchron heißt also, ich sage einfach, ich möchte eine Nachricht haben, hänge den Briefkasten raus und irgendwann taucht die Nachricht auf und ich muss halt irgendwie regelmäßig nachgucken, ob denn jetzt eine Nachricht da ist. Also sie taucht halt wirklich einfach so aus dem Nichts heraus auf. Ich springe mal schnell weiter. Nämlich, was man in der Praxis öfter mal unter asynchron findet, ist nämlich diese Variante, die versuchende Senden bzw. versuchendes Empfangen. Hier ist der Punkt, das ist quasi sehr ähnlich zu dem Asynchron, nur halt mit dem Unterschied, dass ich nicht, wenn keine Nachricht da ist, nicht meinen Briefkasten hinterlasse, sondern einfach wieder nach Hause gehe. Also, ich versuche halt eine Nachricht zu empfangen, gucke nach in dem Kanalobjekt, ist eine Nachricht für mich hinterlegt worden, wenn nicht, mache ich halt einfach nichts oder gebe halt eine Fehlermeldung dem Aufrufer zurück. Wenn eine Nachricht da ist, kopiere ich sie mir halt rüber und das Ganze kann weitergehen. Ja, ganz klar ist, ich kann natürlich nicht auf beiden Seiten versuchendes Senden und versuchendes Empfangen machen, ne? Dann wird es nie klappen, aber ich könnte halt zum Beispiel asynchrone Senden und versuchendes Empfangen machen, ganz klassischer Fall, ne? Also der Sender, der legt halt einfach die Nachricht ab, ist ihm egal, wann sie abgefragt wird und der Empfänger guckt halt öfter mal nach, ist eine Nachricht da, wenn ja, nimm sie raus, wenn nein, dann mach nix, aber hinterlass halt eben auch nicht deine Zieladresse, sodass sich dann halt irgendwie in deinem Speicher was ändert. Vorteil von dem Verfahren ist dann natürlich gegenüber so ein ganz klassisches Asynchrones, dass ich sozusagen Bescheid kriege, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht und dass ich jetzt an definierten Zeitpunkten sich nur halt mein Speicher ändert und nicht auf zauberhafte Art und Weise wie beim Asynchron, wenn jetzt der Sender Senden aufruft, einfach mal spontan sich mein Speicher umdreht. So, das ist die versuchende Variante und dann gibt es halt noch eine. Die gucken wir uns aber vielleicht jetzt doch erstmal nochmal den Code an, um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen. In der Skizze vorher hatten wir uns das angeguckt, dass man es mit diesen Konstrukten Signal und Wait realisieren kann. Signal und Wait, wenn man das halt eben quasi mit Warteschlangen implementiert, ist ja dann am Ende nichts weiter als Block und Deblock. Also insofern macht es sich viel einfacher, da wir eh im Betriebssystem drin sind, uns eine eigene Warteschlange zu definieren in unserem Kanalobjekt. Und dann hier unten, wir haben jetzt hier so ein synchrones Empfangen und einfach hier noch ein zusätzliches If-Konstrukt einbauen und sagen, okay, wenn jetzt noch keine Nachricht da ist oder noch kein Pointer auf eine Nachricht da ist, dann blockiere den aktuellen Prozess und hänge den da hier in diese Warteschlange ein. Und bei der Sendeoperation muss man natürlich die gespiegelte Operation dazu einfügen, nämlich genau dann, wenn ich halt hier in diesen If-Konstrukt reingehe, heißt es ja, da wartet einer auf eine Nachricht, kopiere die Nachricht rüber und dann hole den aus dieser Warteschlange raus und packe den wieder in die Ready-Menge, in die Menge der bereiten Prozesse und dann wird er irgendwann wieder ausgeführt und kommt dann hier unten automatisch aus einer Receive-Funktion wieder raus. Also ich habe dann einfach eine zusätzliche Warteschlange in den Kanalobjekt rein und muss dann nicht extra Signal und Wait aufrufen, obwohl die halt am Ende ja auch nichts anderes machen. So, also jetzt hatten wir das am Ende schon drei Varianten, ne? Also wir haben asynchron, wir kümmern uns gar nicht darum, was mit unserer Nachricht passiert, ne? Oder beziehungsweise wir als Betriebssystem kümmern uns erstmal nicht darum und das Anwendungsprogramm muss dann halt regelmäßig zum Beispiel mal gucken, ob die Nachricht denn inzwischen eingetroffen ist beim asynchronen Empfang. Wir hatten eine synchrone Empfang, da konnten wir sicher sein, dass wenn die Funktion zurückkommt, dann ist die Nachricht entweder abgesendet worden oder ist empfangen worden. Und dann hatten wir das Versuchende, wo wir, wenn die Funktion zurückkommt, auf jeden Fall sicher sein konnten, entweder wir haben eine Nachricht gekriegt oder nicht, aber auf jeden Fall spielt uns keiner in unserem Speicher rum. Und dann haben wir noch eine andere Variante, die ist jetzt folgendermaßen, folgt so ein bisschen der Idee der Interrupts, die wir ja ganz unten angeguckt hatten und die ja ganz praktisch sind, um über Ereignisse informiert werden. Und so eine eintreffende Nachricht ist ja auch ein Ereignis. Also insofern kann man einfach einen quasi Software-Interrupt definieren und sagen, in dem Kanalobjekt halt noch eine Funktionsadresse hinterlegen und sagen, okay, hier, ich hätte gerne eine Nachricht und wenn die Nachricht einkommt, kopiere die mal bitte an die und die Adresse und spring mal bitte in meinem Programmcode an die und die Funktion, in die Funktion rein. Einfach einen Funktionspointer übergeben. Und wenn dann jetzt der Sendeprozess halt Senden aufruft, kopiert er die Nachricht rüber, hält das andere Programm an und springt in dem anderen Programm, in dem Programmablauf halt in diese Funktion rein. Der kann es dann abarbeiten und braucht dann natürlich irgendwie so einen Mechanismus, um wieder zu dem Original-Programmablauf zurückzukommen. Und schon kann ich sozusagen mein Programm so ein bisschen, also kann diese Eigenschaften von dem Asynchron ganz gut verwenden, dass ich einfach Bescheid sage, okay, ich hätte gerne eine Nachricht, kann dann halt zum Beispiel irgendwie in meinem E-Mail-Programm eine lustige Animation basteln und wenn dann jetzt wirklich eine E-Mail kommt, dann wird halt die Animation unterbrochen, dann wird das E-Mail-Empfang ausgeführt und dann springe ich einfach wieder in die Animation rein und lasse halt weiterhin da irgendwelche Briefumschläge animieren. Insofern ist es halt ein relativ einfaches Verfahren, wo ich als Empfänger oder halt eben auch als Sender kann man es natürlich genauso machen, dass wenn die Nachricht angekommen ist, spring bitte in eine Funktion, um mir Bescheid zu sagen. Relativ einfache Mechanismus, um quasi den Programmfluss entsprechend zu diesem Zustand anzugleichen. Ist natürlich reichlich kompliziert, wie man schon sieht, ne? Also ich muss halt irgendwie so eine Mechanismen drin haben, wie Programmfluss aufhalten. Gut, kann ich als Betriebssystem. Ich muss halt irgendwie in eine komische Funktion reinspringen und mein Anwendungsprogramm muss halt irgendwie in der Lage sein, aus dieser Funktion heraus wieder dahin zurückzukommen, wo es denn vorhin war. Also quasi diese Interrupt-Unterbrechung wieder zurücknehmen. Aber halt eben ganz schick. Wenn man sich diesen ganzen Stress antut, dann hat man ein sehr schönes Verfahren. Bisher hatten wir jetzt alle unsere Kanäle immer nur Kapazität 1. Ne? Also ich konnte halt genau eine Nachricht hinterlegen. Ich hatte auch genau einen Sender, einen Empfänger, ne? Und deswegen auch nur eine Nachricht. Gerade wenn der Sender halt weiß, dass er mir gerade eine Nachricht geschrieben hat, dann muss man da jetzt nicht großen Puffer drin vorsehen. Also insofern haben wir Kapazität 1. Jetzt kann man sich überlegen, machen wir da unseren Kanal ein bisschen schicker. Fängt erstmal mit der Idee an, dass wir vielleicht nicht unbedingt nur einen Sender haben und einen Empfänger, sondern es fängt schon mit der Idee an, dass wir vielleicht potenziell mehrere Sender haben, die halt an unseren Kanal schicken und einen Empfänger. Also zum Beispiel ein ganz klassisches Serverprogramm. Ne? Wir haben viele Clients und einen Server. Die Clients schicken uns halt an diesen Kanal die Nachrichten an unseren Eingangskanal und wir arbeiten diese ganzen Aufgaben ab. Wie kann man das Ganze realisieren? Erstmal gucken wir uns noch die andere Variante an und dann realisieren wir mal. Andere Variante ist genau dasselbe. Also ich habe einen 1-zu-N-Kanal, also ich habe einen potenziellen Sender und ich habe mehrere Empfänger. Das Szenario könnte halt hier sein, auch wieder ein Server, der halt einfach repliziert ist und dann halt eben, wo es mehrere Serverinstanzen gibt und ich kann den halt mit Nachrichten zufeuern und der arbeitet die dann halt eben parallel alle drei Prozesse ab. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kombination davon, wo ich N-zu-N machen kann, also wo ich halt beliebig viele Sender habe, beliebig viele Empfänger habe und schon können die miteinander Daten austauschen. Spannende Frage jetzt ist, wie realisieren wir das Ganze? Unser Kanal bisher bestand ja am Ende einfach nur aus zwei Pointern. In der synchronisierten Variante haben wir vielleicht auch noch eine Warteschlange oder zwei Warteschlangen, wenn wir synchron haben, noch mit dabei. Aber die Warteschlangen waren ja bisher eigentlich auch immer nur Kapazität 1. Ne? Also da konnte halt immer nur genau einer drin warten. Wenn halt entweder der Sender erst gesendet hat, hat der halt gewartet. Oder wenn der Empfänger erster war, dann hat der halt gewartet. Worst Case ist genau das, was wir jetzt skizziert haben. Wir haben halt wirklich N-zu-N und wir haben synchron-synchron. Nämlich genau deswegen, weil wir dann auch noch Warteschlangen haben müssen. Was muss man dafür ändern? Wir müssen halt irgendwie uns eine Warteschlange überlegen für die Nachrichten. Also reicht halt jetzt nicht mehr nur einfach ein Feld für eine Nachricht vorzuhalten, sondern wir passen jetzt einfach eine Warteschlange für die Nachrichten. Wenn wir halt synchron machen wollen, müssen wir halt zum Beispiel synchrone Senden, müssen wir halt die Sendeprozesse dann ja auch anhalten. Die kommen dann auch in so eine Warteschlange rein. Wenn wir synchrones Empfangen machen wollen, genau wieder dasselbe Problem. Erstmal kann jeder Empfänger, also können ja viel mehr Empfänger ankommen, als wir Nachrichten haben. Und ja, vielleicht kommt jetzt auch erstmal für ein Weilchen lang keine neue Nachricht an. Also insofern müssen wir diese ganzen Zieladressen uns aufheben, auch in so eine Warteschlange reinpacken. Und wenn die halt eben synchron empfangen wollen, müssen wir halt die Prozesse auch wieder anhalten und auch wieder eine Warteschlange reinpacken. Also ganz klar ist natürlich, dass die beiden Warteschlangen halt, also entweder hier oben steht was drin oder da unten steht was drin. Weil entweder wir haben halt zu viele Sender, die gerade kommen und so wenig Leute, die Nachrichten abnehmen, oder wir haben zu viele Leute, die Nachrichten haben wollen und zu wenig Leute, die uns Nachrichten schicken. So, trotzdem müssen wir für beides halt irgendwie was vorsehen, um halt eben beide halt puffern zu können, also entweder die vielen Sender oder die vielen Empfänger. Gut, klingt jetzt erstmal ganz einfach, ergibt sich dann aber gleich die nächste Frage, wie realisieren wir diese ganzen Warteschlangen, ne? Also die ganzen Prozesswarteschlangen. Für die Empfängerprozesse und Senderprozesse ist natürlich nicht so kompliziert. Das sind halt einfache Prozesswarteschlangen. Dann nehmen wir im einfachsten Modell einfach diesen Prozesskontrollblock, hängen den aus dieser Bereitschlange oder gerade laufend Schlange raus und hängen den da halt da rein. Ist halt so ein bisschen Pointer hin und her biegen, kostet nicht viel. Komplizierter wird es halt mit diesen Nachrichtpuffern. Also gerade wenn ich halt eben wirklich Wertübergabe mache und nicht nur Referenzübergabe, also wirklich die ganze Nachricht da reinpacken will, irgendwelche langen Strings, dann muss ich halt irgendwie Speicher dafür vorsehen, für diese Nachrichten. Eine Variante, also quasi die schöne Variante ist natürlich, ich sage, ist mir egal, ich mache da irgendwie eine verkettete Liste. Immer wenn eine Nachricht kommt, alloziere ich mir halt Speicher, packe die Nachricht rein und die Liste wird dann halt potenziell groß. Und dann sind wir nämlich auch schon beim Problem. Potenziell kommen da jetzt also Nachrichten an, über und über und über. Unsere Liste wird immer länger und keiner will die haben und kommt die abholen. Also versorgen wir eine ganze Menge Speicher. Und eigentlich könnten wir diese Sender jetzt auch mal langsam aufhalten, uns Nachrichten zu schicken, wenn die eh keine haben will. Ne? Also insofern gibt es das Gegenkonzept, wir haben eh eine begrenzte Kapazität, hat einen Riesenvorteil, wir können Techniken verwenden, wie zum Beispiel Ringpuffer als Speicherkonstrukt, hat halt eine feste Größe, wir brauchen keine dynamische Speicherverwaltung, ne? Ist gerade halt in irgendwelchen Systemen, wo wir sowas vielleicht sonst gar nicht brauchen, ganz nett, brauchen wir keinen dynamischen Speicher, können wir alles statisch realisieren und vor allen Dingen, wir können auch kalkulieren, wie viel Speicher werden wir denn jetzt verbrauchen für unser Kanalobjekt? Nämlich, es wird nicht mehr, nicht weniger, es wird halt genauso viel, wie wir halt in diesem Ringpuffer vorgesehen haben. Ein anderes Problem hier oben beim dynamischen Speicher ist ja auch, gerade wenn die Nachrichten jetzt unterschiedlich lang sind, dass wir dann unseren Speicher fragmentieren und so weiter. Auch nicht schön. Haben wir halt beim Ringpuffer, wo die dann halt alle einfach schön hintereinander geklebt werden und dann vorne fängt man wieder an, wenn sie abgeholt wurden. Und hat man da das Problem eigentlich nicht so. So, wie gehen wir denn jetzt aber damit um, wenn wir hier so eine begrenzte Kapazität haben? Erste Variante ist, wir überschreiben einfach, ne? Gerade Ringpuffer bietet sich da an, ne? Wenn wir halt wieder vorne ankommen, fangen wir halt einfach an und überschreiben die ältesten Nachrichten einfach. Klingt ein bisschen gemein, Ist aber für einige Anwendungen genau das Richtige. Ne? Also wenn zum Beispiel der Sendeprozess ist, weiß ich, ein kleiner Sensor, der misst die ganze Zeit die Temperatur. Ja, mein Gott, interessiert uns ja eigentlich nicht mehr die älteste Temperatur, die er irgendwann mal gemessen hat. Also insofern können wir die ruhig mit einem neuen Messwert überschreiben. Andere Möglichkeit ist, dass einfach die Sendeoperation einen negativen Rückgabewert gibt, ne, und sagt, oh, senden geht heute nicht, Puffer ist voll. Kennt man auch von einigen Operationen, dass sie genau so vorgehen. Dann kann halt eben das Anwendungsprogramm sagen, okay, gut, dann schicke ich jetzt mal für 5 Minuten keine Messwerte mehr, wenn die eh keiner haben will. Oder die andere Option ist, da wie gesagt primär die Nachricht selber Speicher kostet, aber diese Warteschlange uns ja eigentlich gar nicht großartig was kostet, können wir die eigentlich aus einem Wartezustand bringen. Packen wir die in die Warteschlange, verarbeiten die Nachricht nicht, also selbst wenn es zum Beispiel asynchrone Senden ist, wird das Senden halt aber nicht ausgeführt, sondern der Prozess wird angehalten, solange bis der Puffer wieder frei genug ist, um die Nachricht loszuwerden, und dann kann der Prozess weiterlaufen. So, klingt erstmal irgendwie hier unten dieses Ganze so nach dem Motto, wir lösen hier ein Problem, was wir gar nicht hätten, wenn wir unbegrenzte Kapazität haben. Aber ich denke mal, gerade bei Systemen, die halt viele Nachrichten schicken, wo zum Beispiel auch Nachrichten gar nicht so wichtig sind, dass man wirklich die älteste Nachricht dabei hat, wie zum Beispiel Messwerte, ist halt gerade dieses Überschreiben ein ganz sinnvoller Ansatz, und auch dieses Abweisen von Operationen ist ein ganz sinnvoller Ansatz, wenn ich als Sender gar nicht weiß, ob es denn überhaupt Empfänger gibt. Dann ist es ganz nett gesagt zu kriegen, also hör mal auf, mir Nachrichten zu schicken, die will gar keiner hören, also kannst du jetzt mal was anderes machen. So, jetzt gehen wir langsam immer weiter von unserem sehr abstrakten Kanalobjekt, was da irgendwie in der Mitte lag zwischen beiden Prozessen und irgendwie mit so einer Referenz adressiert wurde, hin zu der praktischen Realisierung. Wie können wir es denn machen, dass ja zwei Prozesse Nachrichten austauschen? Einerseits, klar, die einigen sich vorher halt auf so ein Kanalobjekt, das liegt da irgendwo in der Mitte, und schicken halt gegenseitig Nachrichten, also einer schickt halt in den Kanal rein, der andere holt halt ab. Die andere Variante ist, gerade wenn es halt zum Beispiel sowas wie ein Serverdienst ist, dann kann man ja irgendwie per Konvention sagen, wir haben halt sowas wie einen Eingangskanal, ne? Also jeder Prozess hat, nee, das ist Ausgangs, hier, jeder Prozess hat einen Kanal, wo die Nachrichten alle, wo alle Nachrichten für ihn eingehen, und er hat vielleicht einen anderen Kanal, wo alle Nachrichten, die er produziert, rausgehen. Und wenn es halt ein Serverprozess ist und die Clients wissen halt, okay, zum Beispiel um Namensauflösung zu machen, muss ich halt den Prozess Name-Resolver finden und gibt dann halt vielleicht ein Verfahren im Betriebssystem, passend zu einem Prozess immer den passenden Eingangs- und Ausgangskanal zu finden. So, das Ganze nennt man jetzt auf Deutsch Ausgangstor und Eingangstor. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber den Begriff Port, die englische Variante davon, hat man ja halt aus dem TCP/IP sicherlich schon mal gehört. Ist halt genau die Idee, also ich packe halt einen Port zu einem Prozess dazu und schon kann halt eben Nachrichten, die halt für diesen Prozess kommen sollen, kommen auf den Port ein und werden dann halt direkt an dem Prozess weitergegeben. Hab dann halt ein relativ einfaches Konstrukt, um Nachrichten Prozessen zuzuordnen, ohne dass wir jetzt uns vorher auf gemeinsame Kanalobjekte einigen müssen, sondern ich habe halt einfach eine Portnummer, Portnummer 80. Alle Pakete, die dahin gehen, sollen halt vom Webserver verarbeitet werden. So, das hatte ich ja, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Das ist jetzt, wir unterhalten uns gerade deswegen über Kommunikation jetzt hier am Ende, obwohl es halt eigentlich auch zum Synchronisationspart dazu gepasst hätte, weil ja eben TechG4 sich genau halt eben über die verteilte Kommunikation beschäftigen will. Also das, was wir uns jetzt hier angucken, ist ja hauptsächlich, wie können Prozesse innerhalb eines Rechners miteinander kommunizieren. Ne? Hat man ja gesehen, einfach Kopieroperation. Komplizierter wird es natürlich, wenn die Prozesse auf verschiedenen Rechnern stehen. Aber grundsätzlich die Konzepte, die wir uns hier angucken, sind halt genau die gleichen. Nur halt, dass ich mir irgendwie was mit der Verteiltheit überlegen muss. Aber das guckt ihr euch dann halt nächstes Semester an. So, hier nochmal im Bund. Also das ist das, was wir uns vorher angeguckt haben. Wir haben halt irgendwelche Kanalobjekte, auf die man sich halt vorher geeinigt hat. Und dann haben wir hier die Idee, dass wir entweder sozusagen so einen Ausgangsport haben zu unserem Prozess oder dass wir halt zu jedem Prozess Eingangsports haben, alle Nachrichten für diesen Prozess ankommen oder wo der hier alle Nachrichten, die er produziert hat, ablegt. So, jetzt auch wieder eine Geschichte, die man aus dem Netzwerkbereich zumindest vom Begriff her kennt, kann man halt innerhalb des Rechners genauso machen. Fällt es sowieso die Vorstellung ganz gut, dass die Kommunikation innerhalb des Rechners am Ende genauso funktioniert, wie wenn die Sachen verteilt wären, weil die Prozesse ja selber sollten ja möglichst auch nicht großartig miteinander gemeinsam Speicher haben oder ähnliches. Also insofern können halt zwei Prozesse auf demselben Rechner sehen halt kommunikationstechnisch genauso aus, als wären sie auf zwei verschiedenen Rechnern. Sie müssen sich halt irgendwas überlegen, wie sie diese Nachricht von A nach B bekommen. So, ja, Sachen, die man aus dem Netzwerkbereich kennt, sind halt so Begriffe wie Broadcast und Multicast. Dahinter steckt die Idee, dass ich halt nicht immer nur irgendwie einen konkreten Kommunikationspartner habe, dem ich eine Information schicke, sondern dass ich halt eben vielleicht mehrere Kommunikationspartner habe. Das ist gerade der Broadcast. Ich schreie einfach meine Nachricht mal an alle raus, in der Hoffnung, sie wird es interessieren und kann zum Beispiel gerade wichtige Nachrichten an alle rausrufen oder ich kann zum Beispiel gerade Nachrichten rausrufen, wenn ich mir nicht sicher bin, wer mein Kommunikationspartner ist. Gerade im Netzwerkbereich beim Aufbau von Infrastrukturen sind immer ganz am Anfang so Broadcasts drin. Ich rufe erstmal alle und einer wird schon antworten und mir sagen, wie hier der Hase läuft. Eine andere Idee ist Multicast, also ich rufe nicht einfach allen meine Nachricht zu, sondern es gibt eine fest definierte Untergruppe von Prozessen, die zum Beispiel vorher gesagt haben, dass sie sich für meine Nachricht interessieren oder die ich halt einfach ausgewählt habe und gesagt habe, ja, das sind zum Beispiel die Prozesse alle von einem Benutzer, den schicke ich jetzt mal eine Nachricht, also aufhören sollen oder sowas. Und das ist dann halt Multicast, also wo ich halt eine Untermenge von den Prozessen definiert habe, denen ich halt eine Nachricht schicke. Das ist jetzt die Sendevariante, die ist, denke ich mal, wie gesagt, aus dem Netzwerkbereich deutlich besser bekannt. Auf der Empfangsseite kann man sich sowas Ähnliches überlegen. Also, dass ich nicht sage, ich hätte jetzt gerne eine Nachricht von genau einem Kommunikationspartner, sondern dass ich sage, ich hätte jetzt gerne eine Nachricht von mehreren Kommunikationspartnern. Beim Auseinandergehen ist ja relativ einfach, weil, mein Gott, die kriegen alle die gleiche Nachricht. Beim Empfangen ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich sagen möchte, ich hätte jetzt gerne bitte 10 Nachrichten, könnten wir jetzt hier zum Beispiel im Raum machen und jeder würde mir was zurufen und man müsste sich aber vorher irgendwie auf ein Protokoll einigen, ja bitte, wie hätte ich die denn jetzt gerne? Also hätte ich die zum Beispiel einfach mal jeder hintereinander gepackt, zusammenaddiert, einen Durchschnitt ausgerechnet oder sonst was. So, beide Verfahren zusammen, also das eine, ich rede gleichzeitig, also sende eine Nachricht gleichzeitig an mehrere Kommunikationspartner oder ich mache eine Empfangsoperation, die gleichzeitig von mehreren Kommunikationspartnern Informationen zusammenpackt, nennt man dann Gruppenkommunikation. Und hier unten haben wir nochmal die Klassifikation. Die einfachste Variante hatten wir schon vorher. Also wir haben genau einen Sender, genau einen Empfänger, tauschen miteinander Nachrichten aus. Wir haben die Variante Broadcast und Multicast, also wir haben einen Sender und wir haben eine Gruppe als Empfänger, also entweder alle oder eine Teilmenge der potenziellen Empfänger. Wir haben die andere Variante, wir haben eine Gruppe als Sender und einen Einzelnen, der zum Beispiel dann halt nur den Durchschnitt der Messwerte haben will, der nur die Summe haben will, der nur wissen will, ob wenigstens einer Ja gesagt hat oder sowas. Und wir haben die Gruppe-zu-Gruppe-Kommunikation. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass ja, wir halt so ein Sensornetz haben, hier, was hier verteilt ist und alle Sensoren wüssten gern, wie denn hier die durchschnittliche Temperatur ist. Also insofern senden sie alle ihre eigene Temperatur und hätten aber gerne auch dieses Ergebnis der durchschnittlichen Temperatur am Ende wieder zurückgehabt. Also insofern kombinieren wir da gerade die beiden Konstrukte, nämlich einmal das Kombinieren von Messwerten und dann halt am Ende das Broadcasten an alle Empfänger. Wobei hier die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die beiden Gruppen nicht exakt die gleichen sind wie jetzt in meinem konstruierten Sensornetz. So, hier nochmal wieder im Bund. Aber spannender ist die nächste Frage. Ja, was können wir denn da machen auf der Kombinierungsseite? Eine Variante ist einfach hintereinander hängen, die Nachrichten hintereinander hängen und dann verarbeiten, logische Operationen dazwischen packen. Also zum Beispiel, sind wir uns denn jetzt alle einig, dass wir so und so machen? Alle schicken eine Nachricht, das Betriebssystem verknüpft die per und wenn alle Ja gesagt haben, kriegt der Empfänger auch ein Ja raus oder man könnte es auch mit dem Oder machen und. Oder man macht halt arithmetische Operationen, also entweder eine einfache Summe, jeder schickt einen Messwert, wir summieren die auf oder jeder schickt einen Messwert und wir machen einen Durchschnitt raus und so weiter. Das Beispiel, was ich hier unten oder was ich vorhin hatte mit diesen Sensornetzen, ist übrigens wirklich genau sowas, wo man so eine Geschichte hier anwendet. Weil da ist ja die Idee, dass diese nicht unbedingt irgendwie einen zentralen Server haben, der irgendwelche großen Verarbeitungen macht, sondern ich habe wirklich irgendwie kleine Knoten, irgendwie Zigarettenschachtel groß, die in der Welt verteilt werden können und die dann halt dementsprechend auch nicht weit funken können. Also insofern senden die halt einfach ihre Messwert an den nächsten und der nimmt halt seinen Messwert und alle Messwerte, die er gekriegt hat, rechnet einen Durchschnitt aus und schickt dann den Durchschnitt weiter an den nächsten. Und immer so weiter, bis dann halt eben bei dem Knoten, weiß ich nicht, der die Temperaturanzeige hat, dann am Ende der Durchschnitt ankommt und der zeigt dann einfach diesen Durchschnitt an, anstatt alle Einzelnachrichten zu bekommen und die dann zu verarbeiten. Hat dann natürlich vor allen Dingen den Vorteil, dass wir auch Nachrichten sparen, ne? Wenn das hier so ein Sensorknoten ist, der kriegt 3 Nachrichten rein, hat nochmal seine eigenen Informationen dazu und schickt nur eine Nachricht raus. Insofern spart er dann auch wieder Strom für die Sendeoperation. Das ist jetzt nicht der Durchschnitt, nee, das ist jetzt die Summe. Mit dem Durchschnitt wird es ein bisschen schwierig, genau, weil du, also was sie dann meistens machen, ist halt die Summe und die Anzahl schicken, weil sonst hast du, der Vorteil ist vor allen Dingen, dann kannst du auch die billigen Additionsoperationen in den kleinen Dingern machen, die halt nicht so viel kosten. Aber ansonsten stimmt, mit dem Durchschnitt hast du ja natürlich ein Problem, wenn du ja 2 Werte hast und weißt gar nicht, wie viele Grundbasen waren denn da jetzt jeweils drin. Ja. Wobei, da gibt es halt, an der Ecke gibt es auch sehr abgefahrene Protokolle, die sogar an der Stelle Operationen machen können, ohne zu wissen, welche Daten jeweils rein und raus gehen. Also die machen dann halt nicht ein ganz triviales Plus, sondern ein bisschen kompliziertere Funktionsaufruf. Derjenige, der das Datum gemessen hat, führt halt eine Transformation auf dem Datum aus, ne? Also kommt halt nicht jetzt 3 raus, sondern irgendwie 27, schickt es halt weiter, der macht hier eine Operation drauf, von der er nicht weiß, was das ist, rechnet es aus, schickt das Ergebnis weiter und erst der Empfänger kann dann sozusagen die geänderte Summenoperation und die Transformation vorne wieder umdrehen und kriegt dann trotzdem aus dem einen Ergebnis quasi die Summe oder den Durchschnitt oder was auch immer wieder raus. Also da gibt es sehr abgefahrene Geschichten, die man da an der Stelle machen kann, weil man da jetzt auch wieder dieses Vertrauensproblem hat, ne? Da kann ja natürlich jeder irgendwie so einen Sensorknoten durch einen anderen austauschen und sonst was machen. Im Betriebssystem haben wir das ja glücklicherweise nicht, ne? Da vertrauen wir schon, dass das Betriebssystem das richtig hinkriegen wird. Und jetzt mal wieder Pseudo-C, diesmal mit noch mehr Pseudo, nämlich auch noch mit so Alkquantoren und Exist drinne. Wir haben jetzt hier ein Gruppensend und ein Gruppenreceive. Am Ende, wenn man sich das anguckt und vergleicht mit der Variante für Einfachsenden und Einfachempfang, ist eigentlich der Hauptunterschied, dass wir hier überall, ne, beim Memcopy einfach ein für alle kopier halt alle Nachrichten, ne, also für alle Empfänger kopier halt alle Nachrichten, die da sind. Also das haben wir hier irgendwie gesagt, dass man hier irgendwie das komplette Array der hinterlegten Nachrichten kopiert. Und zwar halt eben für alle Empfänger. Was wir dennoch machen, ist, wir setzen halt die Pointer wieder zurück und wir deblockieren alle Empfänger, die jetzt warten, dass es endlich weitergeht. So, auf der Seite ist es asynchron, also insofern müssen wir da keinen deblockieren. Und hier beim Empfangen ist es halt wieder genau dasselbe. Ne? Dieses if hatten wir vorhin in einer bisschen einfacheren Form. Das heißt also, es sind noch nicht alle Empfänger da und es sind noch nicht alle Nachrichten da, also muss ich warten. Ne? Also es existiert einer, wo die Nachricht noch nicht da ist und es existiert einer, der ich nicht bin, der noch keine Zieladresse, also der noch nicht wartet, also muss ich mitwarten. So, ist es halt nicht der Fall, also haben wir alle Nachrichten da und haben wir alle anderen Empfänger da, bin ich sozusagen der Letzte, muss wieder alle Nachrichten kopieren, alle Quellpointer zurücksetzen, alle Zielpointer zurücksetzen und alle anderen, die mit mir zusammen gewartet haben, deblockieren. Und das war's schon. Na, richtig ausprogrammiert sieht es ja natürlich ein bisschen noch komplizierter aus, aber an sich lässt sich diese Gruppenkommunikation dann halt relativ simpel realisieren. Du meinst wahrscheinlich hier diese Stelle hier hinten, oder? Muss ich mal wieder ein bisschen Abstand haben. Die da. Das ist so ein toller Operator hier, ne? Der macht das und auf das Ding, weil er will ja das ganze Array kopieren. Das ist jetzt nicht so ein taktisch korrektes C. Also die Idee dahinter ist, man hätte jetzt eigentlich, glaube ich, einfach davor schreiben können für alle J und I's dieses Memcopy, aber die Idee ist, dass man sozusagen das ganze Array dann einfach, das Array der empfangenen Nachrichten einfach rüber kopiert. Ja, damit es syntaktisch C korrekt ist. Oder man lässt einfach die Klammern weg und das und vorne weg. So. Das war es jetzt eigentlich schon zu unseren ganzen theoretischen Konstrukten, die wir da haben. Also, was haben wir uns angeguckt? Wir hatten einen ganz einfachen Kanal. Ne? Konnte man eine Nachricht reinpacken, beziehungsweise eine Adresse. Wenn der Sender zuerst da war, wenn dann der Empfänger gekommen ist, hat er halt die Nachricht oder die Adresse genommen, Nachricht rüber kopiert. Oder wenn er der Erste war, hat er seine Adresse hinterlassen. Und wenn dann irgendwann mal die Nachricht ankommt, wurde die rüber kopiert. Dann haben wir uns angeguckt, wie können wir das Ganze so ein bisschen synchronisieren, ne? Dass halt eben der Empfänger halt auch wirklich Bescheid kriegt, wenn eine Nachricht da ist und nicht einfach auf zauberhafte Weise, die bei ihm im Speicher entstehen wird. Wir haben uns angeguckt, wie halt auch auf Senderseite die Synchronisation passieren kann. Wir haben uns dieses versuchende Senden und Empfangen angeguckt und wir hatten uns dieses Umlenkende oder Empfangen mit Umlenken, also wo wir quasi so einen Interrupt bekommen und dann unser Programm an einer anderen Stelle weitermacht, wenn eine Nachricht angekommen ist. Dann hatten wir uns angeguckt, wie wir unseren Kanal jetzt ein bisschen breiter machen können, damit mehr Sachen reinpassen, also dass mehrere Nachrichten reinpassen, dass mehrere Sender warten können oder mehrere Empfänger warten können in dem Kanal. Und dann hatten wir uns noch angeguckt, wie wir den Kanal so ändern können, dass wir quasi gleichzeitig mehrere Empfänger erreichen können. Das war relativ einfach. Oder wie wir zum Beispiel aus mehreren Nachrichten eine schicke Nachricht machen können, die wir dann halt als einem Empfänger zustellen können, über irgendwelche Kombinationsoperationen. So, soweit jetzt zu den theoretischen Konstrukten. Und jetzt überlegen wir uns, was können wir damit praktisch anstellen. Ganz klassisches Thema dahinter ist halt eben Client-Server, also oder auf Deutsch Dienstleistungsbeziehung. Die Dienstleistungsbeziehung ist halt die Idee, ich habe halt irgendeiner, der führt halt für mich Operationen aus und ich habe halt irgendwelche User, die geben dem halt Aufträge, kriegen dann halt irgendwann eine Antwort zurück, wenn der Auftrag abgearbeitet ist. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Idee hinter diesen Dienstleistungsgeschichten. Ja, was könnte so ein Server sein oder Dienstgeber? Ja, der kann halt für mich zum Beispiel einfache Berechnungen ausführen, der kann halt irgendwie eine bisschen schlauere Datenbank haben, in der er was nachgucken kann, Informationen, an die ich zum Beispiel selber nicht rankomme. Der kann mir halt einfach Arbeit abnehmen, dass ich ihm halt irgendwie eine Aufgabe schicke, der rechnet es für mich aus. Also insofern muss ich als Prozess mich nicht drum kümmern. Vielleicht kann er das ja auch ein bisschen effizienter machen, als ich als Benutzer das jetzt mal auf die Schnelle schreiben würde. Und solche Geschichten. Also grundsätzlich ist dieses Konstrukt sehr generisch. Wenn man sich das überlegt, ist jetzt gerade auch dieser Serverbegriff auch sehr weit gefasst. Ist immer jeweils derjenige, der Aufgaben erledigt. Ne? Also es hat manchmal dann auch so ein bisschen verquere Gedanken, also wie zum Beispiel beim X-Server, wo halt das Ding, was halt auf deinem Rechner anzeigt, was auf einem anderen Rechner läuft, am Ende der Server ist, nämlich weil das Ding ist, was halt eben im Auftrag des Programms Bilder malt. Aber grundsätzlich ist eigentlich immer die Idee, ne? Also ich habe halt irgendeiner, der gibt mir Aufträge, ne? Wie beim X-Server, das Programm gibt halt dem X-Server Auftrag, mal mal bitte ein Viereck oder mal mal bitte ein Fenster und der Server führt es halt aus und gibt halt potenziell eine Antwort zurück, dass er was gemacht hat oder mit dem Ergebnis der ganzen Operation. So, ja, was wir hier unten noch haben, ist, dass ein Server natürlich selber auch wieder Client sein kann von wieder einem anderen Server. Also gerade jetzt im Netzwerkfall ist es ja ganz häufig so, dass wir eine Anfrage an den Server schicken, der kann sie vielleicht nicht selber beantworten, also fragt er den nächsten und immer so weiter, bis dann hoffentlich mal jemand die Information hat, die wir haben wollten. Wenn wir uns jetzt angucken, wie kann man das Ganze realisieren? Ja, das hatten wir jetzt eigentlich schon im einfachsten Fall, ne? Wir kriegen, also der Server kriegt eine Nachricht, was er machen soll, macht's und wenn er fertig ist, schickt er halt eine Nachricht zurück an den Client, wo halt potenziell, falls es einen Rückgabewert gibt, eine Information gibt, die halt drinne steht oder vielleicht einfach nur die Bestätigung, ja, ich habe deinen Auftrag ausgeführt. Und dann fängt er einfach wieder von vorne an, also hängt sich wieder oben in die Empfangsschleife rein. Also insofern ist ein Server relativ einfach realisiert, also so eine While-Schleife, wo einfach oben drin steht while true und dann drunter receive eine Nachricht, idealerweise synchron, also dass wir dann einfach mal stehen bleiben, wenn wir keine Nachrichten haben, dann wird die Nachricht abgearbeitet, wir schicken die Antwort zurück und schwupp, sind wir wieder oben in dem While drin, beziehungsweise hängen in dem Receive, was da drunter ist. Wenn wir jetzt unser ganz einfaches Kanalkonzept nehmen, brauchen wir natürlich dann wieder zwei Kanäle. Wir brauchen einerseits halt den, wo wir unsere Aufträge reinkriegen und wir brauchen den, wo wir die Ergebnisse wieder zurückschicken an den jeweiligen Client. Das gucken wir uns auch gleich mal an, wie das aussieht. Zack, im Bund so. Also wir haben oben den Eingangskanal. Da kommen die Aufträge rein. Hier unten haben wir den Ausgangskanal. Da sagen wir dann halt jeweils dem Client wieder Bescheid, wo es rauskommt. Jetzt haben wir das Ding, was wir vorhin bei den Ports diskutiert haben. Jetzt müssen Sie sich halt vorher irgendwie darauf geeinigt haben. Also irgendwie der Client muss wissen, wie dieses Kanalobjekt heißt, mit dem er Aufträge verteilen kann. Und auch der Server muss wissen, über welches Ausgabeobjekt er denn jetzt dem Client sein Ergebnis wieder zurückgeben kann. Aber wir gucken uns erstmal noch eine andere Baustelle an. Wie kriegt denn der Server überhaupt seine Informationen? Ja, wir konnten ja eine Nachricht hier reinpacken und die Nachricht kann ja dann irgendwie aussehen. Auf der anderen Seite muss er das halt interpretieren. Das Ganze, was dazwischen steht, nennt man dann halt eben das Protokoll von dem Verfahren, nämlich die Art und Weise, wie kodiere ich die Aufträge, muss ja zwischen beiden Seiten abgesprochen sein. Wir können jetzt sagen, irgendwie, da kommen drei Zahlen an, die soll es einfach mal aufsummieren. Selbst diese Semantik muss man ja vorher irgendwie definiert haben, dass wenn drei Zahlen kommen, soll er die aufsummieren und dann muss man auch irgendwie definieren, was soll denn passieren, wenn vier Zahlen kommen, wenn nur zwei Zahlen kommen und so weiter. Und das Ganze ist dann halt am Ende des Protokolls zwischen beiden Parteien. Das Ganze ist, wenn man sich es überlegt, gar nicht so verschieden, gerade hier auch im Diagramm, sieht es quasi gleich aus wie ein ganz normaler Funktionsaufruf. Ne? Also wir haben hier unsere Funktion, die namenslos ist, zwei Parameter kriegt. Der zweite Parameter, der V, ist der Rückgabewert, also der wird geändert. Und egal, wo wir die Funktion jetzt aufrufen in unserem Programm, wird halt eben einfach, der erste Parameter wird halt hier mit U gleichgesetzt und der zweite Parameter bekommt dann den Wert, den V im Ablauf der Funktion bekommen hat. Und dann springen wir halt wieder dahin zurück und machen hier einfach weiter. Und genau sowas kann man halt eben mit so einem Server halt eben auch realisieren, dass wir einfach hier unsere Send-Operationen haben. Den schicken wir halt das, was er verarbeiten soll. Das packt er sich selber in seine Variable U, macht irgendwas Schickes und schickt uns seine Variable V zurück, die wir hier in der Receive-Operation uns dann halt wieder abspeichern. Also insofern sieht man, dass das, was wir vorhin als Protokoll genannt hatten hier, ne, also von wegen ich schicke dir A und ich kriege ein B zurück, ist genau dasselbe, was wir halt bei den Funktionen als Signatur von den Funktionen haben. Nur halt eben mit dem Nachteil, hier haben wir vielleicht einen netten Compiler, der uns vorher Bescheid sagt, wenn wir ihm falsche Parameter geben. Hier merken wir es ja nachher erst im Betrieb, wenn das Protokoll nicht passt, solange wir nicht irgendwie noch einen Protokollchecker haben, der darauf achtet, dass immer nur valide Nachrichten hin und her gehen. Also insofern ist es hier schon ein bisschen netter, aber der Vorteil hier ist, dass natürlich der Prozeduraufruf läuft natürlich bei uns im Prozess weiter, während wir hier einfach irgendjemand anders anrufen und sagen, mach mal für uns. Und der hat zum Beispiel vielleicht Zugriff auf Ressourcen, die wir nicht haben, ne, wie den Bildschirm oder auf eine Datenbank mit Informationen, die wir gerade nicht haben oder ähnliches. Oder vielleicht hat er auch mehr Rechenleistung als wir. Also insofern ist hier halt die Entkopplung zwischen dem, der den Auftrag gibt und dem, der den ausführt, viel größer als hier bei dem Fall, wo wir selber diejenigen sind, die dann auch die Arbeit machen. Jetzt kommen wir wieder zu der anderen Frage zurück. Wie kann so ein Kanal aussehen? Also der Eingangskanal ist ja noch relativ einfach, ne? Die schicken da einfach alle ihre Nachrichten hin, der nimmt sie eh noch raus, arbeitet die ab und dann hat er ein Problem. Weil er müsste jetzt irgendwie zuordnen, wer soll denn jetzt bitte die Antwort kriegen, dass auch ja der richtige Prozess die richtige Antwort zurückkriegt. Eine Lösungsidee wäre, dass wir einfach in dem Protokoll mit vorsehen, dass der, wenn er einen Auftrag abgibt, auch ein Kanalobjekt mit übergibt und dann halt eben schicken wir an den standardisierten Eingangsport von dem Server einfach unseren Auftrag und sagen, okay, hier ist unser Auftrag und wenn du bitte eine Antwort hast, dann hast du hier eine Rückgabeadresse oder einen Rückgabeport, an dem du deine Antwort schicken kannst. Der arbeitet die ganze Geschichte ab, macht hier so eine sinnlose Zuordnung, also die einfach nur heißt, dass hier unten wieder CNAME drin steht und sendet uns dann halt zurück an unseren Kanal, den wir gesagt haben, die Antwort. Also wir können dann sozusagen definieren, wo wir die Antwort zurückhaben wollen und damit haben wir dieses Zuordnungsproblem auch wieder gelöst. Also jeder kriegt dann halt genau seine Antwort zu seiner Frage wieder zurück. Nur so weit, wie das für den Netzwerkfall, da läuft das Ganze ganz genauso, nur dass das halt eben schon Teil von dem Netzwerkprotokoll ist, dass nämlich man zu dem Paket immer jeweils weiß, wo es dann wieder zurück soll. Aber am Ende ist es auch wieder Teil von dem Protokoll, also insofern läuft es da ganz genauso. Der schickt halt eine Nachricht und in der Nachricht steht halt drin, wo er eine Antwort gerne wieder zurück haben möchte, wenn es dann eine gibt. So, jetzt das Ganze nochmal mit einem zweiten Funst, passt. Gut. Ja, also vielleicht nochmal die Frage wiederholen für alle. Also die Frage war, wir hatten jetzt, wir gehen mal wieder eine Zeile zurück, in unserem schönen, einfach theoretischen Modell haben wir hier einfach nur einen Namen übergeben als Kanalobjekt und jetzt könnte es ja natürlich passieren, dass unsere beiden Clients CO annehmen, ne? Hier waren sie schlau, der eine sagt CO, der andere sagt CO2. Jetzt könnten beide natürlich einfach CO sagen. Da hätten wir wieder dasselbe Problem, ne? Also es gäbe am Ende nur ein Kanalobjekt, wir haben hier vielleicht sogar einen Puffer drin, also insofern hätte Client 1 jetzt erstmal seine Nachricht geschickt, die wird hier verarbeitet, der hatte seine Nachricht geschickt, die wird hier gerade noch gepuffert und die geht dann hier an das Kanalobjekt und vielleicht ist der einfach mal schneller und holt dann die Nachricht raus und schon hat der Falsche die Information gekriegt. Gute Frage, also im Theoretischen lässt sich das nicht lösen, sondern im Praktischen lässt sich es dadurch lösen, dass der Client dieses Kanalobjekt ja erstmal erzeugen muss und so ein Create aufrufen muss und dabei dann halt eben der Konflikt auftritt. Also dass zwei ein Kanalobjekt generieren wollen mit demselben Identifier. Also ganz konkret jetzt mal wieder aufs Netzwerk bezogen oder auf TCP/IP ist es so, du kannst halt eben nur einmal einen Port registrieren. Also wenn du halt Portnummer sowieso 25 hast, hat ein Prozess, dann kann kein zweiter Prozess sagen, ich hätte gern Port Nummer 25. Und damit hast du halt diese Eindeutigkeit auf dem Betriebssystem. Ja, im Rechner eindeutig. Also wir sind jetzt erstmal nur im Rechner, ne? Da reicht es ja. Reicht es ja, dass das Betriebssystem sozusagen eine Übersicht hat, welche Kanalobjekte hat es generiert, welche Kanalobjekte kann ich noch generieren. Im verteilten Fall füge ich einfach noch einen eindeutigen Identifier des Rechners hinzu. Im TCP-IP-Fall halt die IP-Adresse. Und schwuppdiwupp ist halt der Port eindeutig bezüglich des Rechners. Ne? Innerhalb des Rechners muss der Rechner dafür sorgen, dass es passt. Und innerhalb des Netzwerks sollte die IP-Adresse eindeutig sein. Und damit ist dann halt eben der Empfangsport insgesamt auch wieder eindeutig im Gesamtsystem. Aber wir waren schon einen Schritt weiter, dass wir das Ganze natürlich auch, wie ich vorhin schon skizziert hatte, ne? So ein Server kann auch wieder einen anderen Server fragen und der fragt wieder einen anderen Server und so weiter. Das Ganze nennt man dann so eine Dienstleistungshierarchie. Ist auch gar nicht so untypisch, vielleicht jetzt in der Kombination hier so schön gleichmäßig nebeneinander gemalt, aber ganz typisch ist ja schon, dass auch ein Server wiederum andere Serverdienste benutzen will. Ne? Also, weiß nicht, der Webserver fragt den DNS-Server nach einer Adresse und dann fragt er wieder einen anderen Server nach einem anderen Dienst und so weiter. Fragt halt Server lokal im System, dass er ihm mal eine Datei öffnet und ähnliche Geschichten. Also, vielleicht nicht ganz so systematisch, aber am Ende können dann daraus dann halt sehr komplexe Beziehungen bestehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen mit dem Webserver, der Webserver macht irgendwas, fragt einen DNS-Server, der DNS-Server weiß auch nicht so richtig, wo der Domainname jetzt ist und fragt den nächsten DNS-Server, der nächste DNS-Server fragt wieder den nächsten und hoffentlich irgendwann mal kommen wir bei einem an, der sich auskennt und uns die Antwort liefert. Jetzt haben wir uns erstmal so grundsätzlich Client-Server angeguckt. Meistens hat ein Server ja irgendwie eine Funktionalität, ne? Also ein Webserver soll halt Webseiten ausliefern. Aber am Ende ist das Ganze ja nicht nur eine Funktionalität, sondern der unterstützt ja mehrere Befehle. Also ich kann halt irgendwie get-post sagen, ich kann irgendwie head sagen, ich kann sonst was für eine Befehle dem Ding schicken. Damit haben wir halt am Ende mehrere Operationen, die unser Webserver erfüllt. Und genauso sieht es halt eben auch auf dem Betriebssystem aus. Also ich kann einen Namensdienst haben, der hat natürlich seine Hauptaufgabe ist, sag mir mal bitte zu dem Namen irgendwie einen Identifier, ne? Also zum Beispiel zu dem Kanalobjektnamen des Kanalobjekt. Ich kann halt so eine Registrierungsfunktion aufrufen und ich kann eine Löschfunktion aufrufen. Ganz klar ist, dass ich das halt irgendwie koordiniert machen muss. Ne? Also ich kann das jetzt nicht in drei Servern realisieren, die nichts voneinander wissen, weil logischerweise der auflösen soll, muss natürlich auf dieselbe Datenbank zugreifen, in die eingetragen wird und in die gelöscht wird. Genauso halt eben bei Dateien. Ne? Also ich rufe hier irgendwie eine Öffnenfunktion auf, dann soll es natürlich derselbe Server sein, bei dem ich halt nachher auch die Leseoperation aufrufe, weil der hat ja die Datei noch offen und kann mir dann halt eben nach und nach die Informationen ausliefern. Wie kann man das realisieren? Da haben wir zwei Varianten am Ende. Wir haben einmal die Variante Sekretär, ja, wie so ein tolles Sekretariat hier an der TU auch. Ne? Man kann hingehen und sagen, ich brauche jetzt mal einen Schein, ich brauche einen Prüfungstermin, ich brauche dit und dit. Am Ende sitzt immer derselbe Mensch da und arbeitet die ganzen Anfragen ab, verzweigt halt quasi im Prozess, je nachdem, wie die Anfrage aussieht. Wenn die Anfrage bearbeitet ist, geht es wieder in den Ruhezustand und warten auf die nächste Anfrage. Das ist die eine Variante. Oder wir machen halt die Team-Variante. Also wir setzen in unser Sekretariat jeweils einen hin, einer, der nur für Prüfungsanmeldungen zuständig ist, einer, der nur für Prüfungsterminevergabe zuständig ist und einer, der für Scheine rausgeben zuständig ist. Und die koordinieren sich untereinander, zum Beispiel über halt eben Koordination, über gemeinsamen Speicher, ne, sitzen im selben Sekretariat, können auf dieselben Akten zugreifen, realisieren das dann halt quasi im Team. Jeder macht sein Ding. So, also erstmal hier die Variante als Sekretär. Ne, also wir haben unsere große Weilschleife und am Ende ist Teil von unserem Protokoll halt einfach die Operation, die ausgeführt werden soll. Ne, also wie zum Beispiel beim HTTP-Protokoll ist es gleich, in der ersten Zeile steht drin, was wollen wir denn jetzt machen? Dann ist halt die erste Operation in unserer Weilschleife oder nach dem Empfang ist dann einfach so ein If oder so ein Switch und je nachdem machen wir was, schicken die Antwort zurück und gehen dann halt wieder oben hier in unser Receive rein. Ist wie gesagt Teil vom Protokoll, diese Operationsauswahl und ein Server kann dann halt verschiedene Operationen anbieten gegenüber den Clients. Die andere Variante ist halt eben diese Team-Variante. Wir haben jeweils einen Prozess, einen Serverprozess, der für eine Aufgabe zuständig ist und einen anderen für eine andere Aufgabe und irgendwie brauchen wir noch so einen gemeinsamen Speicher, den beide verwenden, also zum Beispiel halt, ne, wenn der Namensdienst, wo hast du halt deine Namensdatenbank, liegt dann halt im gemeinsamen Speicher, die wird dann halt über Koordination geklärt, also die beiden müssen halt mit Log dafür sorgen, dass sie jeweils das Ding als kritischen Abschnitt, also alle Zugriffe als kritische Abschnitte betrachten und sich gegenseitig schützen. Hier müssen wir jetzt natürlich nicht mehr sagen, was wir machen sollen, sondern wir haben halt quasi verschiedene Eingangskanäle für jede Aufgabe einen eigenen Kanal. Also wir haben einen Kanal für Eintragen in die Datenbank, wir haben einen Kanal für Auflösen eines Namens und wir haben einen Kanal für Löschen aus unserer Datenbank. Und der Server ist dann jeweils spezialisiert für genau die Aufgabe und das Protokoll wird halt wieder ein bisschen einfacher. Wir haben es halt quasi diese Funktionsauswahl halt aufs Betriebssystem, auf diese Port-Zuordnung hochgeschoben. Vorteil hier ist natürlich gleich, was man direkt sieht, wir haben am Ende für jede Aufgabe einen eigenen Prozess. Also insofern kann zum Beispiel eine Eintrageoperation auch die ganzen Auflöseoperationen nicht blockieren. solange dann hier nicht dieser kritische Abschnitt zu groß ist. Also insofern können dann halt eben verschiedene Operationen parallel ausgeführt werden, was ja in dem Sekretärfall erstmal nicht möglich ist. Jetzt hatten wir uns ja vorhin angeguckt, dass das Ganze aussieht wie ein Prozeduraufruf. Und so wie wir es jetzt betrachtet haben, ist es ja am Ende auch nichts weiter. Ne? Also ich habe jetzt meinen Serveraufruf auf Client-Seite, sieht immer noch so aus, schicke ihm eine Nachricht und dann warte synchron auf die Antwort. Nicht schön, weil am Ende habe ich ja überhaupt nichts gewonnen. Ich schicke ihm halt die Nachricht, hänge dann eigentlich hier ab hier in dem Receive drinne, kann nichts machen, bis er mir endlich die Antwort gibt. Habe ich eigentlich quasi nichts gewonnen, gerade wenn der Server halt eben auf demselben Rechner läuft, hätte ich es halt am Ende auch selber machen können. Eine Idee, was man dagegen machen kann, ist das sogenannte Driften. Was wir beim Driften machen können, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern wir überlegen uns einfach, wann ist der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem wir den Auftrag abgeben können. Also zum Beispiel bei einer Namensauflösung wissen wir vielleicht schon relativ weit am Anfang, oh, wir bräuchten mal nachher irgendwann mal die Adresse zu diesem Namen. Also können wir jetzt schon mal diese Namensauflösung in Auftrag geben, schicken also diese Send-Operation so weit wie möglich nach vorne. Genauso beim Receive können wir uns auch überlegen, wann brauchen wir diese Informationen denn eigentlich wirklich? Brauchen wir sie jetzt sofort oder können wir eigentlich noch 10 Zeilen warten, also noch mal 10 Zeilen was anderes Sinnvolles machen und damit die Receive-Operation halt noch ein Stückchen nach hinten schieben. Und genau dieses Driften von halt eben der Send- und Receive-Operation nennt man halt Driften. Also ne, dieses Hoch- und Runterschieben, so weit wie es möglich ist. Und wenn wir dann jetzt halt einen mehr Prozessorrechner haben, haben wir dann sichtbar gewonnen, ne, oder gar mehr Rechnersystem, ein verteiltes System haben. Wir schicken unsere Nachricht los, so früh wie möglich. Der kann schon mal anfangen hier zu arbeiten. Wir haben hier ein bisschen vorne gewonnen, halt in dem Bereich vor dem alten Send. Und wir haben ein bisschen gewonnen hier in dem Bereich nach dem alten Receive. Und können also noch Operationen ausführen und müssen dann halt nur noch ein kleines Stückchen warten, im Idealfall, vielleicht sogar gar nicht, und kriegen unser Ergebnis und können direkt weiterarbeiten. Damit können wir dann halt die Parallelität, die wir ja eigentlich aus diesem kleinen Servermodell herausgeholt haben, immer weiter verstärken. Und das Ganze jetzt nochmal in theoretisch. Wir haben also zwei Programmabschnitte, nämlich einmal den Programmabschnitt A und den Programmabschnitt B. Ne? Den einen hatten wir uns ja gerade in dem Bild auch angeguckt, der eine, der da, den wir halt nach oben geschoben haben, und B, den, wo wir gesagt haben, da brauchen wir die Information eigentlich noch gar nicht. Dann haben wir die Eingangsparameter der Senderoperation und wir haben die Ausgangsparameter, also das, was uns der Server uns als Antwort geschickt hat, als WR. Und dann haben wir einfach noch zwei Variablenmengen, nämlich einmal die Variablenmengen, in die im Abschnitt A geschrieben wird, und die Variablenmengen, in die im Abschnitt B gelesen wird. Und schon kommen wir auf die relativ simple Formel, Schning, also die Schnittmenge aus den in Abschnitt A geschriebenen Variablen und den Eingangsparametern sollte leer sein, ne? Ist logisch, also im Abschnitt A sollte ich tunlichst nicht noch an irgendwelchen Sachen rumtunen, die ich nachher in den Auftrag reinschieben möchte. Hier unten wieder genau dasselbe, die in B gelesenen und in B geschriebenen dürfen nicht in irgendeiner Art und Weise von diesen Serveraufträgen abhängen. Logisch, ne? Also sonst war die Aussage, die ich vorhin noch so nebenbei formuliert hatte, nach dem Motto, wir schieben das Ding so weit nach hinten, bis wir die Informationen, die wir aus der Auftragsantwort bekommen, nicht brauchen, ja nicht mehr wahr. Also insofern, der zweite Teil ist halt, dass wir sozusagen die Informationen gar nicht mehr, also keine dieser Variablen, die Informationen, die wir in diesen Empfangsoperationen haben, im Abschnitt B benutzt wird. Jetzt haben wir hier so eine ganz schöne Operation. Wir haben dreimal einen Server und wir haben unseren Client, und unser Client schickt halt mehrere Sendeoperationen an den Server. Und ja, es ist, denke ich mal, schon wieder sehr offensichtlich, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen wieder die Parallelität erhöhen. Momentan ist hier noch nahe Null. Ne? Der Client wartet immer, dass ein Server ihm endlich antwortet. Dann schickt er erst dem Nächsten den Auftrag, dann wartet er, dass der dem antwortet, schickt dem Nächsten den Auftrag, wartet wieder. Insofern ist der Client eigentlich die ganze Zeit nur mit Warten beschäftigt, während die Server am Arbeiten sind. Können wir schicker machen, indem wir halt am Anfang alle unsere Senderoperationen abschicken, halt den ersten Auftrag, den zweiten, den dritten Auftrag, und wenn alle Aufträge abgeschickt sind, dann setzen wir uns hier unten hin und holen die Antworten wieder ein. Und wie es hier schon an der Seite dran steht und wie man, glaube ich, auch am Bild schon so halbwegs sehen kann, sieht das Ganze dann nämlich genauso aus wie diese Fork-Join-Geschichten, die wir am Anfang des Semesters gemacht haben. Die Überlegungen hier hinter sind jetzt wieder genau dieselben. Also welche Sachen kann ich denn jetzt parallel ausführen? Wir müssen jetzt ja wieder wie beim Driften überlegen, kann ich denn überhaupt diese Sendeoperation hier unten schon ausführen, obwohl ich die Empfangsoperation noch nicht ausgeführt habe? Oder muss ich halt mit der Sendeoperation vielleicht irgendwo hier unten warten? Also insofern stecken da wieder genau dieselben Überlegungen wie bei diesem Fork Join hinter. Aber im einfachsten Fall schicke ich einfach alle meine Aufträge ab, warte dann, kriege alle meine Antworten und füge dann meine ganzen Antworten wieder geschickt zusammen. So, das war jetzt wieder der ganz einfache Fall. Also wir haben alle Aufträge vorne, alle Antworten hinten. Öfter mal haben wir so Situationen, wo nicht nur der Server so eine Schleife ist, sondern am Ende der Client auch, indem er einfach Aufträge schickt, eine Antwort kriegt und nochmal einen Auftrag schickt, noch eine Antwort kriegt, noch einen Auftrag schickt, noch eine Antwort kriegt und immer so weiter. Ganz schönes Beispiel ist hier Plattentreiber. Also insofern sagt das Protokoll hier zum Beispiel, wir schicken halt irgendwie nur ein paar Kilobyte pro Auftrag als Antwort zurück oder wir nehmen halt als Schreiboperation nur ein paar Kilobyte als Auftrag an. Gleichzeitig kriegt halt irgendwie das Dateisystem gerade vom kleinen Programm da irgendwie 5 Megabyte rein. Also muss es jetzt die Dinger in passende Stücke zerlegen, sodass halt der Plattentreiber die als Auftrag annehmen kann, schickt dann halt eben die stückchenweise an den Plattentreiber und der schreibt sie dann auf die Platte und antwortet mit, hat die geklappt. So, momentan läuft es dann aber gerade so, wenn wir das jetzt so machen, dass der hier eine Nachricht kriegt, ne, schreibt die auf die Platte, wenn die auf die Platte geschrieben wurde, sagt er, okay, ist angekommen, legt sich dann selber wieder schlafen. Ne? Der auf der anderen Seite wird jetzt aufgeweckt, sagt, oh schön, mein nächster Block ist fertig, also gehe ich mal hier nach oben, mache hier irgendwie so eine ja, nicht so komplizierte Ausschneideoperation, also nehme hier den nächsten Block, schicke den ab, weckt den wieder auf, legt mich selber wieder schlafen und das arbeitet der. Und man sieht, Parallelität haben wir jetzt wieder nicht. Ne? Am Ende ist immer wieder nur einer von den beiden unterwegs und der andere ist jeweils schlafen gelegt. Schlafen legen ist an sich jetzt ja nicht so kompliziert, aber schon eine gemeine Operation, weil ne, wir werden sogar aus dem Laufenzustand in diese Warteschlange reingehangen. Wenn wir eine Nachricht gekriegt haben, werden wir aus dieser Warteschlange rausgenommen, kommen in die Bereitschlange und ja, und so denn der Scheduler will, werden wir dann irgendwann mal ausgeführt. Also insofern haben wir da sehr viel Zeit verloren, wenn wir vielleicht sogar noch Platz in unserer Zeitscheibe aktuell gehabt hätten, um direkt weiterzumachen. Also insofern wäre es nicht schlecht, wenn wir dafür sorgen könnten, dass der Server, also wenn wir sowieso wissen, dass er gleich noch einen nächsten Auftrag abarbeiten soll, dass er sich nicht hier erst wieder schlafen legt. Und da folgen wir einfach wieder derselben Idee, die wir eben hatten. Wir rollen die Schleife aus, dann sieht es so aus wie in dem Beispiel vorhin, ne? Nur dass wir diesmal nur immer den gleichen Server haben und können jetzt anfangen, wieder zu driften, indem wir halt ein paar Sendeoperationen nach oben driften lassen. Und jetzt, klar, könnten wir natürlich wieder alle Sendeoperationen nach oben driften lassen, dann verschieben wir aber unser Problem wieder quasi in das Kanalobjekt rein, wenn wir unsere 5 Megabyte in den Kanalobjekt ablegen und dann in der Hoffnung, dass dann der Plattentreiber nach und nach sich die da rausholt. Da sind wir wieder bei der Stelle, wo es ganz gut ist, den Kanal halt in der Kapazität zu begrenzen. Nee, was wir machen ist, wir schicken einfach P-Nachrichten, insgesamt P, also P-1 schicken wir schon mal vor der Weißschleife ab und dann ab sofort, dann ist jetzt unser Kanal, sag ich mal, voll. Wir haben jetzt P-Nachrichten in unserem Kanal drin und dann schicken wir noch eine dazu. Also ja, okay, jetzt ist es eine P und jetzt rufen wir eine Receive-Operation auf und gucken mal, ob denn unser erster Auftrag schon mal ausgeführt wurde. Wenn also sozusagen der Server einen von unseren Aufträgen ausgeführt hat, packen wir einen neuen rauf und immer so weiter, dann ist es quasi dieser Block, ist unsere Weißschleife jetzt inzwischen geworden. Ne? Also immer einen Block raufpacken und warten, dass einer von den alten Blöcken abgearbeitet wurde. So lange, bis wir quasi hier P vor dem Ende angekommen sind. Ne? Die letzten P-Operationen sehen dann wieder anders aus. Da haben wir jetzt nichts mehr zu senden. Wir haben jetzt inzwischen alles abgeschickt. Hier, wir haben jetzt gerade hier den letzten Block geschickt. Wir haben jetzt hier N-P empfangen. Und was wir jetzt hier unten noch machen müssen, ist, wir müssen jetzt hier noch Quittungen uns abholen für die letzten P-Schreiboperationen. Also quasi das Gegenstück zu dem, was wir da oben gemacht haben. So, Vorteil von dem Ganzen ist jetzt, wir haben jetzt quasi unsere Aufträge in den Kanal reingepackt. Die liegen da schon mal auf Halde. Und wenn jetzt der Server hier unten aus dem Send, aus dem Quittung schicken, wieder hochkommt und sein Receive macht, dann wird er nicht blockiert, weil keine Nachricht da liegt, sondern er macht einfach weiter, weil ja in dem Kanalobjekt ja noch ein paar Nachrichten da sind. Anderer Vorteil von der ganzen Geschichte ist, jetzt haben wir heute auch die Geschwindigkeit auf beiden Seiten ein bisschen abgekoppelt. Ne? Wenn jetzt der Server mal ein bisschen schneller ist als wir, zum Beispiel, wir kriegen keine Prozessorzeit zugeteilt, insofern können wir vielleicht gar keine Nachrichten nachlegen, kann der Server hier schon fleißig seine Runden drehen und eine Nachricht nach der anderen abarbeiten, bis wir mal wieder an den Prozessor rankommen und Nachrichten nachlegen können. Also deswegen, wenn wir halt so einen Puffer haben, hat es halt den Vorteil, ne, wir Der Server wird nicht angehalten, muss nicht seine kostbare Zeitscheibe aufgeben, sondern kann einfach fleißig immer nach und nach raufpacken.
So.
Okay. Jetzt gibt es nochmal als richtige Schleife. Also wir haben da oben unseren Teil, wir haben hier das, was vorher so ein blaues Kästchen war, als Schleifenoperation und dann hier unten empfangen wir jetzt nochmal die letzten P-Quittungen für die Schreiboperation oder für die Leseoperation von unserem Dateisystem. Und dann ist unsere Schleife ein bisschen komplizierter geworden, aber wir haben halt eben die Parallelität erhöht und vor allen Dingen haben wir dafür gesorgt, dass halt der Server halt nicht ständig immer wieder anhalten muss, obwohl er ja eigentlich noch arbeiten könnte. So, hier nochmal die Zusammenfassung. Also gerade der Punkt hier mit diesen Stößen ist ein ganz wichtiger. Ne? Das ist einerseits, was ich ja gerade gesagt hatte, ist auf der Seite des Servers, des Diensterbringers, haben wir den riesen Vorteil, dass er einfach mal, wenn er gerade dran ist, dann kann er einfach mal 10 Nachrichten verarbeiten. Andererseits haben wir natürlich auch auf Senderseite öfter mal so Stöße. Ne? Also der User, wer dann da mit seiner grafischen Oberfläche, die als Server zum Beispiel arbeitet, gerade ist, klickt da gerade jetzt 5-mal, haben wir jetzt 5 Klicks zu verarbeiten, können wir die erstmal puffern. Und dann werden die einer nach dem anderen abgearbeitet, ohne dass halt großartig jetzt zum Beispiel das Kleinprogramm sie erstmal aufhängt und warten muss, bis jetzt der erste Mausklick abgearbeitet ist und dann es weitermachen kann, wenn der abgearbeitet ist und dann zum nächsten gehen kann. So, jetzt haben wir eigentlich dieses Riesenproblem, geeignetes P wählen. Wählen wir P zu groß, packen wir unseren Speicher halt sinnlos zu. Ne? Also wie jetzt bei dem Dateisystemfall, wir müssen nicht die 5 Megabyte, die uns das Kleinprogramm in die Hand gedrückt hat, erstmal in den Kanal reinpacken, damit der Server sie abarbeiten kann. Andererseits, wenn wir zu wenig Nachrichten reinlegen, also weniger als zum Beispiel der Server innerhalb von einer Zeitscheibe, die ihm zugewiesen wird, abarbeiten kann, haben wir halt unser Ziel nicht erreicht, dass wir diese Stöße abarbeiten können. Das Ganze kann man sogar mit Queuing-Theorie und sonst was nachsimulieren, wenn man halt zum Beispiel Abarbeitungsgeschwindigkeit von Servern hat, also gerade wenn man zum Beispiel auch mehrere Server hat und wenn man Abarbeitungsgeschwindigkeiten und Ankunftsraten von neuen Nachrichten hat, dann kann man auch theoretisch bestimmen, mit welchen Parametern denn wie lang so eine Warteschlange sein muss, damit keine Nachrichten hinten runterfallen oder Anfragen abgelehnt werden. Und das Ganze ist sehr verbreitet, diese Pufferungsgeschichte. Also auch einer der Gründe, warum man halt für die Kanaldinger da am Ende Puffer sagt. Gerade eine Ausgabe wird meistens gepuffert, weil die immer irgendwie stoßweise kommt, die vom Benutzer genauso wie die Ausgabe zu der Peripherie. Da muss man sich jetzt wieder als Rechner auch wieder daran halten, dass halt die Hardware unten nicht mehr so schnell ist, wie ich ihm halt Informationen schicken will. Also packe ich da irgendwie noch Puffer dazwischen. Und genauso halt eben auch im verteilten Fall, wenn ich halt zum Beispiel Netzwerkprotokolle mir angucke, ist es da ja noch viel schlimmer. Ich schicke hier halt irgendwie eine Nachricht ans andere Ende der Welt, kann jetzt natürlich warten, bis der andere Server mir sagt, okay, Nachricht ist angekommen und dann schicke ich ihm die zweite. Oder ich kann halt eben dieses Sliding-Window-Protokoll machen, dass ich dem halt einfach mal auf gut Glück schon mal 10 Nachrichten schicke, in der Hoffnung, dass ich jetzt irgendwann mal eine Antwort kriege. Und dann kann ich immer, deswegen Sliding-Window, kann ich immer mal ein bisschen raufpacken, schicke ihm mal 20 Nachrichten, gucke, ob das klappt. Und wenn ich merke, dass irgendwie die Antworten nicht so schnell wiederkommen, wie ich ihm Nachrichten schicke, dann fange ich an, mal wieder ein bisschen langsamer, also weniger Nachrichten oder mit einer geringeren Rate ihm in die Hand zu drücken. Genau, so. Hier ist aber eine gute Stelle, um jetzt mal aufzuhören. Und nächste Woche gibt es dann den ganzen Rest zur Kommunikation als Abschluss von der Vorlesung.